Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
Wolfgang Benedek. Ich bin zu den Menschenrechten eigentlich über Afrika gekommen. Und zwar war ich in den 90er Jahren Konsulent beim Aufbau der Afrikanischen Kommission für Menschenrechte und Rechte der Völker. Und dann war ich im Krieg in Bosnien-Herzegowina verantwortlich für eine Hilfsaktion zugunsten der Unis Sarajevo und letztlich den ganzen Unis von Bosnien-Herzegowina. Wir hatten da eine NGO, daher habe ich auch NGO-Erfahrung, World University Service. Deswegen bin ich auch Ehrenbürger von Sarajevo geworden. Und mit dieser Erfahrung haben wir dann auch Menschenrechtszentren am Balkan gegründet. Und letztlich habe ich dann auch ein Menschenrechtszentrum in Graz, meiner Universitätsstadt, gegründet, wo ich dann auch Professor für Völkerrecht und internationale Beziehungen geworden bin und dieses Zentrum viele Jahre lang geleitet habe. Im Rahmen dieser Tätigkeit war auch Zeit, Einladungen anzunehmen für den Europarat, für die EU und zuletzt auch für die OECD als Experte tätig zu werden. So hatte ich zuletzt die Möglichkeit, in 3 Missionen für die OECD im Rahmen des sogenannten Moskau-Mechanismus über die Situation in Belarus, in Tschetschenien und auch einen ersten Bericht über die Situation in der Ukraine hinsichtlich der Menschenrechte und der Verletzungen des Kriegsvölkerrechts zu erstellen. Und der Tschetschenien-Bericht dürfte der Grund sein, warum ich hier sitze.
Genau, ganz herzlich willkommen, Herr Professor Benedek, für Ihre Teilnahme am Live-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung und der politischen Meinung. Sie haben jetzt viele Jahre, auch wenn Sie jetzt schon emeritiert sind, trotzdem viele, viele Jahre haben Sie zum Thema Menschenrechte gearbeitet. Wie kam es dazu, dass das Thema LSBT-Sternchen auch immer stärker ein Menschenrechtsthema wurde in der Debatte?
Ja, ich denke, das ist schon einige Jahre her, dass dieses Thema unter menschenrechtlichen Aspekten gesehen wurde. Ich habe vor vielen Jahren im Außenministerium in Österreich in der Menschenrechtsabteilung gearbeitet und da hatten wir schon mit menschenrechtlichen Fragen der LGBTI-Bewegung zu tun. Im Bereich der Vereinten Nationen, aber dann besonders auch im Bereich Europas, etwa des Europarates, der EU und so weiter, wurde hier dieses Thema menschenrechtlich weiterentwickelt. Denken wir an eine ganze Reihe von Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das letzte ist gerade erst Anfang letzten Jahres veröffentlicht worden, wo es um positive Schutzpflichten für LGBTI-Personen geht. Auch im Bereich der EU, wo zum Beispiel eine Leitlinie existiert hinsichtlich der Menschenrechte von LGBTI-Personen, die die EU in ihrem auswärtigen Handeln zu berücksichtigen hat. Interessanterweise tut sie sich ja schwerer, wenn es um die innere Dimension geht. Hier gab es 2008 schon den Entwurf einer Richtlinie, wo also der Diskriminierungsschutz auch auf den Zivilbereich hätte übertragen werden sollen und das hätte also der LGBTI-Bewegung sehr genützt. Aber bis heute ist es nicht möglich gewesen, aufgrund des mangelnden Konsenses innerhalb der EU diese Richtlinie zu verabschieden. Und traurigerweise hat sich heuer die Kommission entschieden, dieses Projekt überhaupt fallen zu lassen. Also hier sieht man auch, wie schwer sich selbst die EU tut in diesem Bereich. Immerhin ist die EU der Istanbul-Konvention beigetreten, obwohl nicht alle EU-Mitgliedstaaten Mitglieder der Istanbul-Konvention ist. Aber hier geht es immer um Menschenrechte von dieser Gruppe und daher ist die menschenrechtliche Dimension so wichtig.
Vielen Dank. Sie haben die Europäische Union, den Europarat, die OECD als europäische Institution bereits angesprochen. Daneben auch die Vereinten Nationen. In welcher Institution, würden Sie sagen, hat man am meisten Engagement gezeigt, auch mit vielleicht den größten Erfolgen, wenn es um die Menschenrechte von LSBT-Sternchen geht?
Das hängt jetzt davon ab, welchen Aspekt man in den Vordergrund stellt. Also wenn es um gerichtliche Klärungen geht, die ja dann auch durchsetzbar sind, also umgesetzt werden müssen, ist natürlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte des Europarates im Vordergrund. Aber wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie sich die Situation dieser Gruppe entwickelt hat, dann ist auf die regelmäßigen Berichte der Grundrechteagentur der EU ebenso wie den Bericht über Hass von der OSZE ODIHR zu verweisen, die also regelmäßig hier Daten veröffentlichen. Und leider sind die in den letzten Jahren immer schlechter geworden. Also wir erleben gerade einen Backlash, eine Regression in diesem Bereich.
Sie haben ODIHR angesprochen, das steht für Büro für Menschenrechte und demokratische Institutionen. Und Sie waren 8 Jahre jetzt als Experte für Menschenrechte gelistet bei der OSZE und haben deshalb auch diese Moskauer Mechanismen durchführen dürfen. Was muss man über den Moskauer Mechanismus und den Wiener Mechanismus, der ja praktisch vorgeschaltet ist seit Ende der 80er Jahre, was muss man über diese beiden Mechanismen wissen als menschenrechtspolitische Instrumente? Warum sind die wichtig in der OSZE, die in diesem Jahr ja 50 Jahre alt wird?
Mit dem Ende des Kalten Krieges ergaben sich neue Möglichkeiten der Kooperation für die damalige KSZD, die 1994 in OSZE dann umtransformiert worden ist. Da war also die Folgekonferenz der Helsinki-Schlussakte, auch hier feiern wir das Jubiläum, in Wien. Und da hat man sich auf den sogenannten Wiener Mechanismus verständigt, wonach also ein sogenannter teilnehmender Staat, so nennt sich das also im OSZE-Jargon, von einem anderen Aufklärung über vermutete Probleme, etwa im Menschenrechtsbereich, im Bereich der sogenannten menschlichen Dimension, verlangen kann. Erst schriftlich und wenn das nicht reicht, auch durch ein Gespräch, einen Dialog. Dafür gibt es ganz enge Fristen. Und wenn das nicht reicht, dann hat man also 1991 sich auf den Moskau-Mechanismus verständigt, bei einer Konferenz zur humanitären Dimension in Moskau, daher der Name. Die Russen wollen ja heute davon nichts mehr wissen, aber der lässt sich auch nicht abschaffen. Und dieser Moskau-Mechanismus ermöglicht jetzt einzelnen Staaten, teilnehmenden Staaten, eine Frage durch Experten klären zu lassen, die kontrovers ist. Zum Beispiel Ukraine hat verlangt, dass eine Expertenkommission, der ich dann auch angehört habe, klärt, ob die Vorwürfe gegenüber den Angriffen Russlands, also dass hier gravierende Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts stattgefunden haben, zu Recht bestehen. Oder es kann ein Staat gegenüber einem anderen einen Vorwurf überprüfen lassen oder eine Gruppe von Staaten tut sich da meistens zusammen. So war es also im Fall von Belarus 2018. Da ging es darum, dass also offensichtlich die Präsidentenwahlen gefälscht worden sind und dann eine massive Repression gegenüber den Protesten stattgefunden hat. 2018 war eben Tschetschenien. Darüber möchte ich aber noch extra sprechen. Hier war die Aufgabe dann aufzuklären, ob diese Präsidentenwahlen wirklich gefälscht waren, nicht frei und fair. Und andererseits eben, ob wirklich hier in der Repression massive Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben. Normalerweise sollte dann eine Dreierkommission eingerichtet werden, aber wenn der andere Staat, in dem Fall Belarus, nicht kooperiert, dann muss das sozusagen der nominierte Experte von der interessierten Staatengruppe machen. Der wird aus einer Liste ausgewählt, die vorher schon, lange vorher zusammengestellt wird. Das heißt, jedes Land, Mitgliedstaat der OSZE, kann bis zu 6 Experten für diese Liste benennen. Die werden dann im sogenannten Ständigen Rat abgenickt. Und wenn es dann zu einem Fall kommt, dass also eine solche Expertise benötigt wird, dann kann man auf diese Experten zurückgreifen. Die dürfen allerdings weder von dem Land oder den Ländern kommen, die also den Antrag stellen auf diese Untersuchung, noch natürlich von der anderen Seite. Das kann also in Einzelfällen wie zuletzt, also wo zum Beispiel bei der Ukraine 46 Staaten gemeinsam diesen Antrag auf eine Untersuchung gestellt haben, sogar schwierig werden. Ja.
Sie haben schon 2018 angesprochen, da hatten sich 16 Teilnehmerstaaten von den 57 Teilnehmerstaaten der OSZE zusammengefunden, um den Moskauer Mechanismus gegen die Russische Föderation und gegen Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien zu engagieren. Und Sie haben das dann als einzelner Experte auch übernommen, diesen Moskau-Mechanismus durchzuführen. Warum war das Thema Verletzung der Menschenrechte von LSBT-Sternchen, also Personen mit homo- und transsexueller Orientierung, von besonderer Bedeutung bei Ihrer Untersuchung?
Also ab 2018 bei Tschetschenien war es so, dass 2017 bereits mehrere Repressionswellen gegen diese Personengruppe stattgefunden haben. Die NGOs, die hier auch sich zum Schutz dieser Personen engagiert haben, haben auf teilnehmende Staaten der OSZE eingewirkt, eine solche Untersuchung zu veranlassen, um quasi von offizieller Seite eine Bestätigung für ihre Vorwürfe zu erhalten. Das hat sich ohne dies etwas hingezogen. Im November 2018 ist dann dieser Auftrag ergangen. Das Besondere beim Moskau-Mechanismus ist, dass man in relativ kurzer Zeit, nämlich in 2 Wochen, einen Bericht zu erstellen hat. Man kann sich dafür sein eigenes Team zusammenstellen, aber man bekommt nicht einmal von der Organisation, die den Rahmen bildet, also OSZE, ODIHR, eine inhaltliche Unterstützung, sondern nur administrative Unterstützung. Auch die Kosten sind von den interessierten Staaten zu übernehmen. Das macht die Organisation auch nicht. Aber sie bietet zumindest einen Informationskanal, wohin also interessierte Personen ihre Informationen richten können. Und diese Informationen werden dann an den Experten weitergeleitet. Und sie geben einem auch eine Liste von NGOs, die vertrauenswürdig sind. Aber im Großen und Ganzen ist man sehr stark auf sich selber gestellt. Und da ist es wichtig, dass man schon gute Kontakte in der Szene hat. Bei mir war es so, dass ich dann Kontakt aufgenommen habe mit den lokalen NGOs, like Vjasna insbesondere, die also hier, wie soll man sagen, über die verlässlichsten Informationen verfügen. Und mit Hilfe dieser NGOs konnte ich dann auch Interviews machen, konnte Material auswerten und so weiter. Das war also sehr hilfreich. Und dann hat also die wahrscheinlich gewählte, aber eben nicht zum Zug gekommene Präsidentin Tichanowskaja ihre Anhänger aufgerufen, diesen Kanal, dieses E-Mail, diese Adresse zu nutzen, um mir ihre Wahrnehmungen mitzuteilen. Und innerhalb von 2 Tagen habe ich 700 Zuschriften bekommen, die wir dann mit Hilfe von sprachkundigen Mitarbeiterinnen zu bewältigen hatten. Aber es hat sich dann sehr schnell gezeigt, dass sich das alles gegenseitig bestätigt hat. Das heißt also, die massiven Übergriffe der Sicherheitspolizei bei der Repression, die Behandlung in den Gefängnissen, Polizeistationen und so weiter. Da gab es also eine Fülle von Material, das hier zur Verfügung gestellt wurde. Gut, jetzt habe ich über 2020 gesprochen, Belarus. Aber wir sind eigentlich gestartet mit Tschetschenien 2018. Und da wollte ich auch noch was dazu erzählen. Also man versucht natürlich mit der anderen Seite Kontakt aufzunehmen. Also ich habe die belarussische Delegation in Wien angeschrieben, habe gesagt, ich habe jetzt diesen Auftrag, ich würde gern mit Ihnen kooperieren, ob Sie mir also eine Einreise und einen Besuch vor Ort organisieren können. Da kam ein sehr freundliches Schreiben zurück, dass Sie der Meinung sind, dass dieser Mechanismus überholt ist, nicht mehr notwendig. Wenn andere Staaten Fragen haben, können sie die ja im Rahmen der OSZE stellen. Und daher sehen sie sich leider nicht in der Lage, mich zu unterstützen. Das heißt, ich musste das dann auch von außen machen. Das war, wenn man so will, nicht unmöglich, weil es sehr gute russische NGOs gegeben hat, die dazu schon Berichte erstellt hatten, auf denen ich aufbauen konnte. Dann habe ich über verschiedene Kontakte auch Interviews mit Betroffenen führen können. Schließlich hatten wir noch ein sehr geheimnisvolles Gespräch in Wien in einem Hinterzimmer eines Hotels. Man muss da auch auf die Sicherheit der Leute achten. Die sind ja alle in Gefahr, wenn sie also hier Informationen teilen. Aber auf diese Weise haben wir dann doch die nötige Information zusammengebracht, um einen substanziellen Bericht zu dem Thema abgeben zu können. Das Thema war übrigens weiter. Es war nicht nur die Repression gegen LGBTI-Personen, sondern es war auch eine Gruppe von sogenannten Dschihadisten, die da verschwunden sind und wahrscheinlich außergerichtlich ermordet worden sind. Es war die Frage des Direktors des letzten Menschenrechtsinstituts in Tschetschenien von Memorial, Titjew, dem hat man Drogen unterschoben, hat man ihn dann festgenommen und vor Gericht gestellt, also auch um diesen Fall ging es. Und zu all diesen Themen ist dann der Bericht erstattet worden. Und ich hatte sehr viel positives Feedback, weil man sehr dankbar war, dass hier von einer unabhängigen Quelle die Informationen, die von NGO-Seite aus der Zivilgesellschaft gekommen sind, bestätigt wurden.
Die Amerikaner hatten bereits ein Jahr zuvor Sanktionen gegen Verantwortliche in Tschetschenien verhängt. Wie würden Sie die Rolle der Amerikaner auch bei der Implementierung des Moskauer Mechanismus gegen Tschetschenien bewerten? War das auch eine treibende Kraft oder einfach gleichberechtigt mit den anderen 15 Staaten?
Ja, die USA war damals durchaus engagiert, muss man sagen. Mithilfe einer amerikanischen NGO wurde dann auch ein Termin im amerikanischen Senat organisiert, wo ich also meine Ergebnisse vortragen konnte. Also ich habe die USA damals sehr aktiv erlebt und ob das heute noch so wäre, muss leider dahingestellt sein.
Das Interessante ist ja, dass die Berichte auch auf Russisch veröffentlicht werden. Das ist ja bei Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch und Amnesty International nicht so, dass diese Sachen dann auf Russisch nachzulesen sind in vielen Fällen. Sie haben, nachdem Sie den Bericht erstellt haben, auch Empfehlungen an die russische Föderation, an die tschetschenischen Verantwortlichen und auch an die Teilnehmerstaaten der OSZE gegeben. Welche Reaktionen haben Sie auf diese Empfehlungen bekommen? Wurden da eventuell auch Empfehlungen umgesetzt, um den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten und Straflosigkeit zu vermeiden?
Also das Problem der Straflosigkeit war ein zentrales Thema bei diesem Bericht und leider muss man feststellen, dass sich an diesen erstens die Vorwürfe bestätigt haben und zweitens seitdem nichts geändert hat. Also es gab keinerlei gerichtliche Überprüfung. Es gab einen einzigen Fall, wo ein Betroffener es überhaupt gewagt hat, zu Gericht zu gehen und da ist leider nichts herausgekommen. Und ansonsten gab es natürlich auch Empfehlungen an die OSZE-Mitglieder und auch an Russland. Ja. Damals war Russland ja noch nicht auf derselben Linie wie Tschetschenien. In der Zwischenzeit kann man sagen, ist Russland dem tschetschenischen schlechten Vorbild leider weitgehend gefolgt. Aber damals war das noch nicht der Fall. Und da konnte man noch hoffen, etwa mit Hilfe der russischen Ombudsfrau, oder, also Russland war noch im Europarat, nicht? Also konnte man hoffen, dass da vielleicht doch eine Reaktion der Behörden ist. Das hat aber auch nicht stattgefunden. Und dann gab es natürlich Empfehlungen an die OSZE-Mitgliedstaaten, darunter zum Beispiel, dass sie humanitäre Visa ausstellen und Asyl erteilen, wenn diese Personen in ihren Ländern darum ersuchen. Das ist auch nur teilweise umgesetzt worden. Es war sehr abhängig von den jeweiligen Staaten. Also zum Beispiel Kanada hat eine größere Zahl aufgenommen, ich glaube 35 damals, relativ rasch. Andere Staaten waren da nicht so hilfreich und es gab sogar Fälle, wo betroffene Personen zurückgeschickt worden sind, was dann natürlich in einem Fiasko geändert hat, weil die sind nach Russland zurückgeschickt worden mit dem Argument, dort sind sie sicher und relativ rasch sind sie in Tschetschenien gelandet und dort verschwunden. Also Tschetschenien ist überhaupt ein besonderer Fall, weil ja dort noch sehr patriarchale, traditionelle Strukturen bestehen. Und das bedeutet, dass es eine Art der Kollektivhaftung der Familien gibt. Und soweit die Familien nicht mit ihren Angehörigen weggegangen sind, konnte man die unter Druck setzen. Das hat dazu geführt, dass manchmal die Familien versucht haben, ihre Angehörigen aus dem Ausland zurückzuholen oder wenn die versucht haben, nach Moskau zu kommen, von dort wieder zurückzuholen, was ihnen in einigen Fällen auch gelungen ist. Andere Strategien waren Umerziehungen, religiöse Umerziehungen. Das ging zum Teil so weit, dass es Zwangsvergewaltigungen gegeben hat und Zwangsverheiratung, damit die Töchter hier von ihrem Weg der Gleichgeschlechtlichkeit abkommen. Also da gab es ganz dramatische Situationen.
Sie haben jetzt 3 Moskauer Mechanismen durchgeführt in den 8 Jahren, die Sie das machen durften. Würden Sie insgesamt eine positive Bilanz dieser Moskauer Mechanismen ziehen? Sind das tatsächlich menschenrechtspolitische Instrumente, die zumindest eine Aufmerksamkeit generieren in den 57 Teilnehmerstaaten und eventuell zumindest in diesem Kreis der OECD-Teilnehmerstaaten auch menschenrechtspolitische Diskurse unterstützen können?
Also es gab eigentlich eine ganze Reihe von Follow-up-Aktivitäten. Das ist nicht zu unterschätzen. Also einerseits mit Medien natürlich, aber zum Beispiel bei der jährlichen Human Dimension Implementation Conference in Warschau. Da gibt es immer wieder eigene Panels, sogenannte Side-Events, wo diese Themen gebracht werden. Und da wurde ich mehrfach eingeladen, über meine Berichte zu sprechen. Und es gab dann eine entsprechende Diskussion. Aber auch im Hinblick auf die EU, da gibt es ein eigenes Gremium, das zum Beispiel über Sanktionen und ähnliche Dinge entscheidet. Auch dort wurde ich angehört. Ich habe schon erwähnt, die Reise in die USA. Und bei einer ganzen Reihe von anderen Events wird man dann eingeladen aufzutreten. Da ist man dann eigentlich auch ganz auf sich gestellt, weil das läuft nicht einmal über die OECD, sondern oft direkt. Und die OECD kümmert sich quasi nicht besonders darum. Da hat man schon eine gewisse Verantwortung, die Dinge richtig darzustellen. Vielleicht der größte Erfolg war meine Empfehlung im Zuge des Belarus-Berichtes, nachdem ich eine solche Vielzahl von Berichten über Folter, Misshandlung und so weiter bekommen hatte, habe ich empfohlen, dass hier ein unabhängiger Mechanismus eingerichtet wird, der diese Menschenrechtsverletzungen gravierendster Natur dokumentiert für die Zukunft, damit vielleicht in Zukunft eine Rechenschaftspflicht möglich ist und eben keine Straffreiheit stattfindet. Und da haben sich dann tatsächlich einige Staaten zusammengetan und die EU und haben diesen unabhängigen Rechenschaftsmechanismus eingerichtet, der in Kopenhagen jetzt seinen Sitz hat und mit internationalen und lokalen NGOs diese Menschenrechtsverletzungen auf hohem Niveau dokumentiert, sodass, wenn sich die Möglichkeit ergibt, entweder in Zukunft auf nationaler Ebene oder aufgrund des Universalitätsprinzips, ist ja gerade in Deutschland, sind auch Syrer verurteilt worden. Also wenn man solcher Personen habhaft wird, kann man sie auch hier vor Gericht stellen. Also hier das Material vorzubereiten, sodass dann ein Verfahren erfolgreich stattfinden kann.
Welche Möglichkeiten sehen Sie überhaupt in der internationalen Gemeinschaft LSBT-Sternchen besser vor Gewalt und Verfolgung zu schützen?
Wie meinen Sie, vor Verfolgung zu schützen?
Sie haben ja schon angedeutet, dass sich in Tschetschenien beispielsweise jetzt nichts verbessert hat, auch nach dem Moskauer Mechanismus nicht. Sie haben auch angedeutet, dass es auf EU-Ebene auch Initiativen gab, die jetzt auch nicht erfolgreich waren. Aber das kann ja nicht das letzte Wort sein. Also der Druck nimmt ja zu auf LSBT. Was würden Sie sagen, was könnte in der internationalen Menschenrechtspolitik ein Ansatz sein, um diese Situation von staatlicher Verfolgung in dieser Situation entgegenzuwirken?
Ja, ich glaube, dass man hier Strategien entwickeln muss, wo alle relevanten Akteure zusammenwirken. Das kann auch bedeuten, dass hier finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Aber fast noch wichtiger erscheint mir eben ein Zusammenwirken auf internationaler Ebene, sodass eine effektive Solidarität entsteht. Das wird vielleicht in Tschetschenien derzeit nichts bewirken, weil man also auf diese Regime kaum Einfluss nehmen kann. Aber es kann zumindest bei uns etwas bewirken. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, es ist ja nicht nur ein Problem, das also in Russland und in Tschetschenien existiert, sondern der heutige Tag hat ja sehr deutlich gezeigt, dass dieses Problem auch innerhalb der Europäischen Union existiert. Hier Solidarität sehr notwendig ist. Wenn Menschen zu uns kommen als Flüchtlinge, dann ist es eben auch wichtig, dass ihnen geglaubt wird und dass sie den nötigen Schutz bekommen. Um ein Beispiel zu geben, aufgrund meiner Mission wurde ich dann von einem Wiener Rechtsanwalt gebeten, im Fall eines Klienten zu gutachten, der eben versucht hat, Anerkennung als Flüchtling zu bekommen. Und das Gericht muss also seine Angaben für glaubhaft betrachten. Und da kann es eine Rolle spielen, wenn man bestätigt, dass tatsächlich die Situation so aussieht, wie sie der Mann geschildert hat. Ja. Und das, denke ich, ist auch ein Thema noch, das bei unseren Asylbehörden Verbesserung verlangt, besseres Verständnis für die Situation dieser Personen, dass hier wirklich eine Verfolgung vorliegt, dass ihre Situation richtig eingeschätzt wird.
Lieber Herr Benedek, das war ein gutes Schlusswort für diesen Live-Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne, Dankeschön.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.